Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Kirsten Dietrich und ich habe ein neues Wort gelernt, nämlich das Wort Mutti-Zettel. Wenn Sie jetzt grinsen, dann haben Sie vielleicht auch ein Kind, das gerade noch nicht volljährig ist, das aber das Nachtleben erkunden will, dann, wenn es wirklich stattfindet, eben nachts. Weil man sich aber Kinder auch mit 16 eher zu Hause vorstellt, brauchen sie eine spezielle Erlaubnis für den Club, eben jenen Mutti-Zettel.
Es gibt die tollsten, ausgebauteten, designten Clubs, die nicht gelaufen sind, weil das Programm schlecht war oder weil nicht die richtigen Leute eingeladen worden sind. Clubkultur kann auch nicht auf Marktplätzen stattfinden. Das passiert in geschlossenen Räumen. Das heißt, es ist auch wichtig, eine Türpolitik zu haben, dass man eben auch weiß, wer gehört eigentlich in diese Community und wer ist eher Zuschauer. Also man möchte Teilnehmer haben und keine Besucher. Das ist eigentlich so das A und O eines Clubs.
Das ist Lutz Leixenring. Er braucht schon lange keinen Mutti-Zettel mehr, denn er ist im Berliner Clubleben zu Hause wie kaum sonst jemand. Er hat sich die Clubkultur und das Nachtleben zur Aufgabe gemacht und er ist heute zu Gast im Gespräch hier auf Radio 3. Lutz Leixenring, dann lassen wir uns zusammen die Nacht erkunden. Was geht nachts besser als am Tag?
Abschalten. Sich selbst finden, Dinge machen, für die man tagsüber keine Zeit hat, vielleicht auch ein bisschen Zeit mit Freunden verbringen, sich der Kunst und Kultur widmen. Viele Dinge passieren nachts, die besser laufen als tagsüber.
Und was passt nachts überhaupt nicht?
Das ist eine gute Frage. So rum habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich glaube, die Nacht ist schon etwas, die mehr nach innen wirkt und deswegen... Also sehr konzentrierte Arbeit ist für mich zumindest nicht möglich, aber ich weiß auch, dass zum Beispiel Schriftsteller auch oft nachts arbeiten. Das heißt, ausschließen würde ich es auch nicht.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal die Nacht zum Tag gemacht haben?
Ich erinnere mich daran, dass meine Schwester, die 2 Jahre älter ist, irgendwann abends sich verabschiedet hat von meinen Eltern. Und ich war da, glaube ich, so 14, 15. Und sie meinte, sie geht jetzt auf eine Abi-Party. Und dann hat meine Eltern gesagt, nimm doch den Lutz mit. Und meine Schwester hat sich ein bisschen dagegen gesträubt, aber ich war dann zum ersten Mal, zumindest für ein paar Stunden, auf einer Party. Da war ich ganz, ganz erfreut drüber.
Da haben Sie aber nicht die Nacht durchgemacht.
Nee, da war ich auch schon wieder, spätestens mitternachts wieder zu Hause.
Und wann haben Sie das letzte Mal die Nacht zum Tag gemacht?
Das war ja erst gerade vor ein paar Tagen, weil ich war in Amsterdam beim Amsterdam Dance Event. Das ist die größte elektronische Musikkonferenz in Europa und da habe ich selbst mit meiner Firma auch eine kleine Veranstaltungsreihe durchgeführt und ein Teil der Veranstaltung war eine Party, die ging durch die ganze Nacht.
Und da kann man dann wirklich auch noch feiern, auch wenn man das als Job macht?
Oh ja, wobei ich sagen muss, da ist man anspruchsvoller. Das heißt, da möchte man die richtigen Leute um sich herum haben, da möchte man die richtigen Künstler sehen. Also ich gehe natürlich schon nach wie vor sehr oft aus, aber dann auch nicht exzessiv, sondern da bin ich mal 1-2 Stündchen, besuche Freunde, schau mal an, wie so der Vibe nachts ist. Aber so richtig feiern, das ist dann nur möglich, wenn das Setting stimmt.
Das ist wahrscheinlich das Risiko dabei, wenn man das Feiern zum Beruf macht, dass man da sehr anspruchsvoll wird.
Ja, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Lutz Leixenring hat das Feiern durch die Nacht zu seinem Beruf gemacht und was das bedeutet, darüber reden wir heute im Gespräch. Lutz Leixenring, stell Sie kurz vor, ist inzwischen 45 Jahre alt, geboren in Karlsruhe und seit mehr als 20 Jahren beruflich in der Berliner Nacht unterwegs. Er hat vor 6 Jahren eine Beratungsagentur für Nachtwirtschaft gegründet, das Vibe Lab, darüber sprechen wir bestimmt auch noch. Und er ist öffentlich vor allem bekannt als Sprecher der Berliner Clubkommission, eines Zusammenschlusses von Berliner Clubs, Partys, Veranstaltungsmachern. Da war er 15 Jahre Sprecher bis letztes Jahr, ist jetzt immer noch im Vorstand und irgendwie auch immer noch Stimme dieser Clubkommission. Clubkommission, das ist so ein bisschen Ihr Kind, oder?
Ja, ich bin nicht Mitgründer, aber ich bin sehr früh als Mitglied eingetreten. 2004 war das. Seitdem begleite ich den Verein und seit 2009 eben auch im Vorstand.
Warum ist das so wichtig, dass die Clubs da richtig einen eingetragenen Verein mit Schatzmeister, Vereinssatzung und Geschäftsordnung haben?
Naja, das ist erstmal in Deutschland wichtig, dass es eine Struktur gibt. Ich glaube, für uns als Kulturverband oder Vereinigung ist es vor allem wichtig, dass man miteinander spricht, dass man eine Stimme hat, dass man voneinander lernt, dass man aber auch die Möglichkeit hat, Bewusstsein zu schaffen in der Öffentlichkeit, wie wichtig das auch ist für eine Stadt, für eine Stadtkultur. gerade jetzt auch in Zeiten von Polarisierung in der Gesellschaft ist es eben wichtig, auch in der Stadt Räume zu haben, die Menschen zusammenbringt und die auch Möglichkeiten gibt, diesen sozialen Kit in der Gesellschaft wieder zu haben.
Da sind ja jetzt 350 Clubs ungefähr drin, von der 101-Bar bis zur Klappe. Was hält die zusammen?
Naja, also erstmal würde ich sagen, sind alle, die in der Clubszene unterwegs sind, Quereinsteiger. Da hat niemand Clubkultur studiert. Das sind entweder KünstlerInnen oder sie haben angefangen, Veranstaltungen zu machen, so wie ich, und sind dann ins Nachtleben gegangen und haben sich dann irgendwann einen Ort gesucht für ihre Community. Und die haben alle den Bedarf, voneinander zu lernen, sich zu vernetzen, sich auszuhelfen. Natürlich sind es auch Mitbewerber, aber wichtiger ist für sie natürlich, dass es eine Community ist. Und die Nacht hatte schon immer auch Vorbehalte, würde ich mal sagen. Es gab immer auch Ängste rund um die Nacht und es wurde sehr schnell in so eine Kriminalisierung geschoben. Und ich glaube, da wollte man auch raus. Also wollten Menschen einfach zeigen, wir sind auch Teil der Gesellschaft. Und in Berlin hat man das, glaube ich, zum ersten Mal mit der Love Parade so richtig gesehen, dass es eben auch nach außen, aus diesen Räumen, aus den Kellerräumen rausgekommen ist, auf die Straße und sichtbar geworden ist. Und dann auch mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind da, wir sind wichtig für die Stadt und wir wollen auch mitreden.
Und wir schaffen es, dass der Asphalt auf der Straße des 17. Junis klebt vor verschüttetem Bier und Sekt. Das fand ich echt beeindruckend, als ich da mal war. Aber eben auch die Stimmung, die Lautstärke, die vielen Leute, die da draußen waren.
Ja, es ist nicht jedermanns Sache. Also Großveranstaltungen sind auch nicht mein Cup of Tea, wie man so auf Englisch sagt. Aber ich bin trotzdem ein Freund davon, dass man eben diese Freude, diese Lebensfreude, diesen Zusammenhalt eben auch sichtbar macht und gemeinsam auch feiert.
Sie haben gerade gesagt oder Sie haben es angedeutet, dass Sie übers Veranstaltungen machen in diese Clubszene reingekommen sind. Was heißt das?
Also ich habe mich zur Abi-Zeit mit Freunden zusammengetan, weil einer davon war ein Künstler, der hat eine deutsche Hip-Hop-Band gegründet. Und er sagte, wenn ich jetzt schon unbekannt bin in meiner Band, dann muss ich dafür sorgen, dass ich Bekanntheit bekomme. Und hat selbst angefangen, Veranstaltungen zu organisieren. Und da habe ich ihn unterstützt und wir haben zusammen eine kleine Firma gegründet. Haben dann auch so Street-Art-Veranstaltungen gemacht, auch verbunden mit Streetball, also Basketball auf der Straße tagsüber, Kunst und eben auch Musik am Abend. Und es lief so gut, dass ich dann, das war 1999.
In Karlsruhe noch?
Das war noch in Karlsruhe, dass ich angesprochen worden bin von drei Programmierern, die eben in Karlsruhe studiert haben und eine Idee hatten, nämlich ein deutschlandweites Portal zu machen rund um Nachtkultur. Sie selbst haben keine Ahnung von Musik und Clubkultur, deswegen haben sie gesagt, da sind Leute, die sehr erfolgreich Veranstaltungen machen und haben uns angesprochen, ob wir Interesse da teilzunehmen. Und so bin ich quasi von Anfang an in dieser Mischung gewesen zwischen Technologie, Daten, aber eben auch die Kultur selbst zu veranstalten. Das war so sehr früh mir so ein bisschen in die berufliche Laufbahn gelegt worden.
Und dann sind Sie nach Berlin gegangen und haben das hier weitergemacht, oder?
Ja, wir haben also, das Portal hieß damals Nachtausgabe und wir waren eigentlich die erste Plattform damals, die im Internet Daten zur Verfügung gestellt hat, die nicht von den Redakteuren erstellt worden sind, von der Szene selbst. Das heißt, jeder konnte sein Login bekommen, also das, was jetzt gang und gäbe ist, und konnte Veranstaltungen deutschlandweit veröffentlichen. Da es damals aber noch keine Möglichkeit gab, damit Geld zu verdienen, haben wir auch weiterhin Veranstaltungen gemacht, wobei die Veranstaltungen eher in die Richtung gingen, zu vernetzen, zusammenzuführen. Also das, was die Internetseite sozusagen im digitalen Raum macht, haben wir dann versucht, auch im realen Leben zu machen. Und die Veranstaltung, die wir damals gemacht haben, die ist Nachtkultur. Und wir haben so eine kleine Tour veranstaltet durch verschiedene Bars und Restaurants und Clubs, die eben alle Musikprogramm geboten haben. Und man konnte dann mit einem Ticket sich alles anschauen. Und das haben wir in verschiedenen Städten in Deutschland gemacht. Und so bin ich sukzessive nach Berlin gekommen und habe dort eben auch angefangen, Veranstaltungen zu machen.
Und sind dann einfach da geblieben.
Ja, wobei ich sagen muss, mein Vater ist aus Berlin und ganz viele Verwandte natürlich in Berlin leben. Das heißt, für mich war Berlin schon immer eine wichtige Stadt, auch erstmal nur als Teenager, als Besucher. Aber dann, als ich Anfang 20 war, habe ich dann hier auch meinen Lebensmittelpunkt gegründet.
Was muss man denn haben, damit man erfolgreich in der Nacht arbeiten kann?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wie in vielen anderen Berufen eine gewisse Beständigkeit hat, also sich eine Marke aufzubauen, sich eine Bekanntheit aufzubauen in seiner Community, in seiner Szene. Das hängt natürlich auch sehr viel von sozialen Kontakten ab und von der Fähigkeit zu kuratieren. Also ich sage immer, im Englischen gibt es drei Worte, die ganz wichtig sind für diese Nachtkultur. Das ist Creation, also kreativ sein. Curation, das ist dann das Kuratieren. Und das dritte ist Cultivation, also die Menschen zusammenzubringen und den Raum zu kultivieren. Und das sind eigentlich so für mich die drei wichtigen Dinge, die man neben dem, dass man auch gut organisieren können muss, ganz wichtig. Aber vielleicht auch noch abschließend zu sagen, was ich auch gemerkt habe in den letzten 20 Jahren ist, es gibt so viel Expertise mittlerweile von Clubs, zum Beispiel auch im Baurecht und im Ordnungsrecht. Und also jeder muss so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser sein, um Clubs zu betreiben, weil es doch sehr, sehr eine hohe Komplexität bekommt, so einen Ort nachts zu betreiben.
Eine Nachfrage zum Kuratieren. Kuratieren meint dann in dem Fall, die richtigen Leute zusammenbringen oder zu wissen, wen man wohin einladen kann.
Nee, das Kuratieren bezieht sich hier auf das Programm. Also ganz wichtig im Nachtleben ist, weil wir sprechen ja nicht von einem alkoholgetriebenen Nachtleben, sondern von einem kulturgetriebenen Nachtleben. Also da muss ein Programm als Absender stehen irgendwo. Das heißt, da muss ein Line-up sein von KünstlerInnen, von DJs, von Performern, von Bands. Und das ist das Kuratieren. Also jeder Berliner Club wirbt mit KünstlerInnen. Also es gibt ein Line-up und deswegen kommen die Leute in den Clubs. Das kommt nicht, weil der Alkohol günstig ist.
Aber kommt ihr nicht dann eher, weil sie einfach einen Club haben, in dem sie sich wohlfühlen und das von einem Ort getrieben ist? Also suchen die Leute sich ihren Club wirklich nach einem Programm aus?
Erstmal ja. Ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass die Musik stimmt im Club. Sonst würden die Leute auch nicht kommen. Sie kommen dann vielleicht einmal und sind dann enttäuscht. Das Publikum, das man anziehen will, das sozusagen den Kern ausmacht, das hat den kulturellen und sozialen Aspekt. Es gibt die tollsten, ausgebauteten, designten Clubs, die nicht gelaufen sind, weil das Programm schlecht war oder weil nicht die richtigen Leute eingeladen worden sind. Clubkultur kann auch nicht auf Marktplätzen stattfinden. Das passiert in geschlossenen Räumen. Das heißt, es ist auch wichtig, eine Türpolitik zu haben, dass man eben auch weiß, wer gehört eigentlich in diese Community und wer ist eher Zuschauer. Also man möchte Teilnehmer haben und keine Besucher. Das ist eigentlich so das A und O eines Clubs.
Da ist ein wichtiger Begriff gefallen, nämlich die Tür. Mhm. Vorher haben Sie gesagt, Clubs verbinden auch, überwinden Spaltungen. Mhm. Die Tür sortiert aber.
Die sortiert aber natürlich nach Regeln, die für diesen Club, für diese Community wichtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Club habe, der eine bestimmte sexuelle Präferenz voraussetzt, also zum Beispiel für schwul-lesbisches Publikum ist, dann ist natürlich wichtig, dass es auch ein Ort ist für Schwul-Lesbische und dass es sich dort eben auch eine Möglichkeit gibt, diesen Raum sicher zu empfinden. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass es eben auch klar wird, dass andere, die dort nicht reinpassen, auch da nicht reinkommen. Das kann bei einem anderen Club sein, dass man eben Teil von einer Dark Death Metal Musik begeistert sein muss, sonst passt man da eben auch nicht rein. Also die Türpolitik muss eben auch die richtigen Leute zusammenbringen.
Ich finde, das hat aber durchaus auch was abschreckend. Also ich als mitteldickliche, mittelalte bis ältere Frau, ich hätte, glaube ich, Angst, mich bei ganz vielen Orten in die Schlange reinzustellen, erst weil ich damit rechne, dass ich sowieso nicht reingelassen werde.
Ich würde sagen, das Berliner Nachtleben ist bekannt dafür, dass es eigentlich sehr, sehr durchmischtes Publikum hat, was jetzt die Optik angeht oder die Sichtbarkeit von einer Person. Da gibt es schon andere Clubs in der Welt, sag ich mal, die sehr stark so, wir müssen 50% mindestens Frauen haben und wir müssten alle höchstens 30 Jahre alt sein und so weiter. Diese Kriterien, die funktionieren in Berlin eigentlich nicht. Ich glaube, die Leute würden eher an der Tür versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, rauszufinden, was bringt dich denn heute hier an die Tür? Wenn dann die richtigen Antworten kommen, also zum Beispiel, dass die Musik, dass der Künstler, der heute auftritt, schon seit langem
an der Spitze meiner Playlist steht,
dann funktioniert das. Und ich habe zum Beispiel mit einer Professorin, die Mitte 60 ist, aus England beruflich zu tun. Und ich habe sie kennengelernt, nachdem sie in Berlin auf einer Veranstaltung war und hat gedacht, sie möchte mal ins Berghain. Und ganz naiv läuft sie an der Schlange entlang, weil sie gar nicht wusste, warum die Leute hier anstehen. Kommt dann bis zum Türsteher und fragt dann so, was sie sich denn hier vorstellt. Und sie dann so, na, sie hat gesehen, dass der Künstler XY heute ist. Und das hat sie im Programm gesehen und würde sich das gerne mal anschauen. Und dann ist sie zack reingekommen, an der Schlange entlang gelaufen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber auch mit einer klaren Haltung sozusagen in so einen Club kommt. Wenn man nur Zaungast sein möchte, dann wird es schwierig.
Kommen Sie überall rein?
Ich hoffe doch. Sonst würde ich nicht seit 15 Jahren ehrenamtlich für diese Szene aktiv sein.
Sie haben natürlich auch Musik mitgebracht, die zur Clubkultur passt. Unter anderem hören wir jetzt Feel von Ede oder Ede, wie wird das Ede ausgesprochen? Ede.
Ede,
ja. Erzählen Sie was zur Musik.
Edis ist ein Freund von mir, der Berliner ist und Produzent türkischer Abstammung. Und dessen Tracks werden von großen Künstlern in der ganzen Welt gespielt. Das sieht man, wenn man ihm auf Social Media folgt. Dann sieht man immer, wie irgendeine Party auf der Welt stattfindet und sein Song gespielt wird und irgendjemand hat es aufgenommen und ihn getaggt. Und deswegen dachte ich, wir können ihn unterstützen. Das ist ein ganz neuer Song von ihm.
Mein Gast heute ist Lutz Leixenring, engagiert in der Berliner Clubkommission, engagiert im Berliner Nachtleben. Die Geschichte von Berlin nach der Wende, die lässt sich ja wahrscheinlich auch anhand der Clubs in der Stadt schreiben. Tresor, WMF, UFO, die Geburt von Techno-Musik. An welchem Zeitpunkt sind Sie da eingestiegen?
Ich würde sagen Mitte der 90er zum ersten Mal mit dem Thema Techno in Verbindung gekommen. War da aber auch noch sehr im deutschen Hip-Hop zu Hause. Und Anfang der 2000er ist dann meine Zeit gewesen.
Das heißt, das war so die Blütezeit der Clubs eigentlich, die sich die Lücken in der urbanen Landschaft erschlossen
ja,
haben.
Ja, da gab es auf jeden Fall noch gute Clubs in Mitte, die ja jetzt so langsam ausgestorben sind. Da gab es noch das Picknick, das Tape am Hauptbahnhof, das Rio in der Friedrichstraße. Also da gab es ganz tolle Läden. Was natürlich auch das Besondere in Berlin ist, ist, dass das eben nicht x-beliebige Orte in Shopping-Malls sind, sondern das sind Orte mit Geschichte. Und die Veranstalter oder die Clubbetreiber haben auch immer diesen Ort auch sichtbar gemacht. Heute gibt es zum Beispiel einen Tresor noch, der findet im alten Kraftwerk in Köpenicker Straße statt. Und da sieht man eben, dass das mal ein Kraftwerk war. Und das macht eben das Berliner Nachtleben auch so besonders, dass es sehr viel Geschichte auch in diesen Orten ist.
Aber die Szene selber hat sich sehr verändert. Also die Clubs wandern immer weiter an die Ränder.
Sie wandern an die Ränder. Ich würde sagen, es hat sich mehr verteilt. Es ist auf jeden Fall aus der Mitte raus, ein bisschen wie eine Spirale. Also die Anfänge, würde ich sagen, die quasi noch vor der Wende im Westen waren, hat sich dann sehr stark auf Mitte konzentriert, dann im Prenzlauer Berg und dann eben Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln. Und jetzt geht es eben schon nach Oberschöneweide. Und teilweise eben auch wieder zurück. Die Frage ist halt, ist das wirklich eine Spirale oder ist es ein Teufelskreis? Wir wissen es nicht so genau. Also man, in vielen Städten kann man ja beobachten, Paris, New York, da gibt es eben auch vieles dieser Szene nicht mehr. Das ist eben dann nicht mehr da. Das ist woanders hin oder hat sich einfach aufgelöst. Und das wollen wir in Berlin auch weiterhin erhalten und am besten auch in der Mitte der Stadt. Und deswegen sind wir als Clubkommission natürlich auch da und interessiert, diese Gespräche zu führen mit der Stadt, mit der Immobilienwirtschaft, mit den AnwohnerInnen.
Was führt dazu, dass die Clubs verschwinden? Ist das nur der Krach oder die vielen Leute, die dann so immer auf der Straße rumstehen und die Nachbarn nerven?
Es hat sehr viel mit Gentrifizierung zu tun, also mit einem Bevölkerungsaustausch in bestimmten Stadtteilen. Das sind natürlich auch die Clubs, muss man ehrlicherweise sagen, auch Teil davon. Also man sagt ja, es gibt heruntergekommene Stadtteile und dann kommen eben sehr viel Kreativkultur hin, weil es eben die Miete günstig ist. Und das zieht dann wiederum Geld an und Investoren. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man eine Vision hat für eine Stadt, die sowohl Kultur und auch diese niedrigschwellige Kultur hat, gleichzeitig aber auch zulässt, dass sich die Stadt verändert und auch in Anführungsstrichen aufgewertet wird. Im besten Falle so, dass die Menschen dort einfach sicherer leben können und unter besseren Umständen. Es muss ja niemand mehr mit der Ofenheizung unbedingt leben müssen. Aber die Frage ist halt, wie viel Luxus muss dann auch sein, dass der dann auch wieder andere verdrängt. Was wir allerdings gerade auch wieder merken, was ganz spannend ist, seit der Corona-Pandemie ist, dass sich da auch wieder was verändert. Denn die Innenstädte haben sehr viel Leerstand gerade. Wir sehen, dass ganze Shopping-Malls nicht mehr vermieten können, weil sich das Kaufverhalten verändert hat. Gleichzeitig ist auch die Nachfrage nach Büros geringer geworden, weil die Menschen auch von zu Hause arbeiten. Und die Immobilienwirtschaft hat tatsächlich auch ein Problem, zu den hohen Mieten kommerziell zu vermieten. Und da, glaube ich, könnte es in den nächsten Jahren dazu kommen, dass auch Kultur wieder in die Innenstadt hineinkommt. Aber natürlich zu anderen Konditionen. Wir können nicht die gleichen Mieten bezahlen wie Kaufhäuser oder wie Luxusbüros.
Aber ist es wirklich vorstellbar, dass in Shopping-Malls dann Clubs einziehen? Also es lebt ja vielleicht auch ein bisschen von dem, so ein bisschen was Widerständiges zu haben, so ein bisschen sich so eine Lücke zu erschließen, in der man ja eigentlich vielleicht jetzt nicht von vornherein eingeplant ist.
Also wenn wir von Nachtleben, Nachtkultur sprechen, dann reden wir nicht unbedingt nur von Tanzflächen, sondern da gehören ja auch Ausstellungen dazu, Performing Artists. Wir haben sogar Lesungen gemacht in Clubs. Books and Beats hieß die Veranstaltungsreihe. Also natürlich passt nicht alles in eine Shopping Mall rein, aber wir sehen schon, dass zum Beispiel, bevor die Galerie Lafayette zugemacht hat, leere Räume wurden an KünstlerInnen vermietet, die dort dann kleine Partys gemacht haben, Ausstellungen, weil sie halt sich darüber gefreut haben, dass sie von der Shopping Mall einen Raum kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Das war ein bisschen komisch, dahin zu kommen, in den leeren Shopping Mall, erstmal die Treppe runter und dann hinten links ist ein Raum und da hat dann stattgefunden. Hat aber irgendwie auch was Besonderes und Charme. Ich würde so sagen, das ist nicht mein Idealszenario, dass wir jetzt in Shopping Malls die Clubs unterbringen, aber wir sehen, dass es einen Trend gibt, dass diese Kommerzialisierung von Innenstädten einfach auch so ein bisschen den Zenit erreicht hat und vielleicht schaffen wir es ja wieder, Kunst und Kultur in die Innenstädte zurückzubringen.
Na, im Moment scheint das noch eher so der gegenläufige Trend zu sein, ne? Also das Clubsterben fordert Ende dieses Jahres das Watergate, Ende nächsten Jahres Renate. Also das heißt, es gehen immer noch Clubs, einfach weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, weil Gewerbemieten eben nicht gedeckelt sind und deswegen relativ frei verfügbar sind, wenn denn die Vermieter das möchten.
Ja, wobei man sagen muss, bei den beiden Clubs spielen dann noch andere Umstände eine Rolle. Zum einen sind wir in Berlin leider noch nicht bei den Tourismuszahlen wieder, die wir vor der Pandemie hatten. Wir sind jetzt auf dem Stand von 2015. Deswegen haben eigentlich einfach Clubs, die sehr viel auch mit internationalen Gästen gearbeitet haben, gerade Probleme. Bei der Renate ist es der Ausbau der 100, der da in die Quere kommt. Es sind sehr viele individuelle Entscheidungen, die da dazu führen, dass Clubs schließen müssen. Und wir müssen alles uns genau anschauen und im Zweifelsfall nach Ersatzflächen schauen. Teilweise können wir auch die Eigentümer nochmal überreden, für eine Vertragsverlängerung zu machen. Teilweise haben wir es auch geschafft, dass zum Beispiel Stiftungen Gebäude gekauft haben, wie zum Beispiel im Schokoladen in Mitte, um denen eine langfristige Miete zu ermöglichen.
Kann man sich denn als Club wünschen, dass man Touristen anzieht? Oder geht das eigentlich eher so gegen das, was man möchte, nämlich ein gewachsenes Publikum auch zu haben, das eben genau diesen Club und dessen Setting schätzt? Das läuft ja so ein bisschen diesem Tourismusgedanken entgegen.
Ja, absolut. Deswegen den Touristen, den muss man nochmal sich genauer ansehen. Es gibt natürlich den, sag ich mal, Touristen, der in die Stadt kommt, um Dinge anzusehen, die Kunst, die Kultur, sich ein Bild zu machen davon. Es gibt aber auch den Touristen, der Teil der Szene ist, der einfach nur in einer anderen Stadt lebt und genau verfolgt, was in Berlin passiert und einfach auch hier quasi eintauchen möchte ins Nachtleben und aber auch Teil der Community ist. Das sind auch viele Menschen, die hierher ziehen dann, weil sie so begeistert sind von der Stadt. Diese Vielfältigkeit, diese Leichtigkeit, die es in der Stadt gibt, auch noch die Freiheit, weil Dinge noch nicht so überreglementiert sind, das macht Berlin für viele Kreative aus. Der Guardian hatte mal über Berlin geschrieben, Berlin ist the city of the unfinished, also die Stadt, die noch nicht fertig ist. Und das ist eigentlich ein Bild, das Kreativen sehr gut gefällt, wenn eine Stadt schon so fertig gebaut ist zusammen, also wenn alles schon an seinem Platz ist und renoviert und fertig, dann kann man sich selbst kaum mehr einbringen. Und diese Unfertigkeit, das macht Berlin auch in der Clubszene, da ist eine hohe Attraktivität, Teil von dem weiteren Prozess zu sein.
Aber ist das denn immer noch so? Also ist das nicht ein Wunschbild von vor 10 Jahren, bevor die ganzen Mieten, bevor die Gentrifizierung so zugeschlagen hat und alles in so richtig ein bisschen einen Würgegriff genommen hat?
Ja, es ist auf jeden Fall weniger Leichtigkeit als vor 15, 20 Jahren. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Stadt wie London oder Paris, dann hat Berlin noch sehr, sehr viel Potenzial, sich zu entwickeln. Die Clubs sind auch in Berlin also Orte, in denen noch sehr viele verschiedene Dinge stattfinden können, weil teilweise die Mieten auch noch bezahlbar sind, weil man eben nicht diesen Kommerzialisierungsdruck hat, wie er in anderen Städten stattfindet. Das ist auch eher, sag ich mal, oftmals ein Wunschgedanken, weil das Watergate macht eben zu, weil die Mieten am Ende auch zu hoch waren. Aber andere können sich das gerade noch leisten und können experimentieren, können Dinge ausprobieren. Und die Chance hat ein Club in Paris oder in London kaum mehr, weil er eben sich auf einem freien Markt bewegt und eine Kommerzialisierung einfach wichtig ist oder notwendig ist.
Es gibt aber auch Kritik an dieser Entwicklung, gerade aus einer freien Partyszene, Partymacher-Szene, die sagen, diese Clubs, diese etablierten Clubs sind eben, weil sie gewisse Voraussetzungen bedienen müssen, wie zum Beispiel eine bestimmte Miete, einfach auch zu teuer. Deswegen machen wir lieber mit dem, was wir während Covid erprobt haben, weiter und gehen dann in den Park und stellen da unsere Einrichtung auf.
Absolut. Es ist eine Ambivalenz. Wir haben auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich auch, dass MitarbeiterInnen gut bezahlt sind und dass es eine faire Entlohnung gibt und dass es auch eine Perspektive gibt. Ne? Viele gründen ihre Familien und sind abhängig von dem Club. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so. Da war die Leichtigkeit einfach so da. Die private Miete war nicht so hoch und so weiter. Und jetzt ist man schon deutlich in der Verpflichtung als Club gegenüber den Mitarbeitenden eben auch verlässlicher Partner zu sein. Und das bedeutet eben auch, dass man pünktlich und in voller Höhe seine Gehälter bezahlt und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man eben auch höhere Mieten, weniger Gäste oder auch Gäste, die weniger ausgeben als früher, weil sie vielleicht selbst nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Es ist natürlich aber auch eine schwierige Situation, weil wir aus einer Pandemie kommen, die das Nachtleben über fast 2 Jahre lahmgelegt hat. Das ist jetzt gerade auch eine Phase, die sehr viel mit Transformation zu tun hat.
Mussten Sie sich erst wieder ans Feiern gewöhnen nach der Pandemie?
Oh ja. Also vor allem, weil man wirklich sich sehr unfrei bewegt hat. Man muss sich sehr organisiert ausgehen, also sich ein Ticket vorkaufen. Man musste irgendwelche Tests gemacht haben und so weiter. Und sich da wieder quasi in so einen Normalzustand zu bewegen und sagen, ich gehe mal spontan irgendwo hin. Haben übrigens auch viele Festivals und Clubs, die Konzerte gemacht haben, hart gespürt, weil sich keiner wirklich wieder Tickets kaufen wollte. Keiner wollte sich verpflichten, langfristig Planung zu machen. Also ganz viele Festivals hatten ein Problem. Normalerweise verkauft man ja die Tickets ein Jahr vorher. Also man hat sein Festival und gleich danach gibt es die Tickets fürs nächste Jahr und mit dem Geld kann man dann den Festival wieder organisieren. Und das Modell hat nicht mehr so richtig funktioniert. Da haben ganz viele Festivals auch leider schließen müssen.
Diese Sorge, also Sorge in diesem doppelten Charakter eigentlich, also einerseits mit so ein bisschen eine Furcht, andererseits auch so eine Fürsorge spiegelt sich, wenn man zum Beispiel bei Instagram auf die Seite von der Clubkommission geht, weil da ist ganz viel Veranstaltung, Vorsorge gegen Burnout, psychologische Schulung für Leute, die in der Nacht arbeiten, Selbsthilfegruppen, Gesprächsgruppen, Wissen über Trauma. Also das heißt tatsächlich, die psychologischen Herausforderungen, dieses in der Nacht für die Party der anderen arbeiten, ernst zu nehmen.
Wir haben natürlich viele Projekte in dem Bereich. Das ist aber auch nur ein Teil unserer Arbeit. Aber ja, es ist ein wichtiger Teil. Wir nennen es Awareness, also Bewusstsein schaffen. Und da geht es um ganz viele Aspekte. Diskriminierungsarme Strukturen zu schaffen, auch überhaupt Machtstrukturen zu hinterfragen. Der typische Club in Berlin ist nach wie vor männlich weiß, Mitte 40, also quasi das, was ich bin. Oder auch älter sogar.
Also der Clubbesitzer oder das Publikum?
Nee, das Publikum ist Anfang 30 tatsächlich im Schnitt. Also eine Studie, die wir gemacht haben 2018, hat einen Durchschnitt von 32 Jahren. Das ist allerdings auch überraschend hoch, also verglichen zu anderen Städten. Aber der Betreiber selbst ist teilweise auch Mitte 50, 60. Also es sind auch Leute, die in den 90ern ihre, sag ich mal, Laufbahn gestartet haben. Und da muss eben auch sich sehr viel verändern. Also dieser Generationswechsel ist ein ganz groß diskutiertes Thema gerade. Die Älteren wollen noch nicht loslassen, die Jungen wollen das Risiko nicht eingehen. Das ist eine interessante Phase.
Ich habe einen Sohn, der fängt gerade sozusagen seine Clubkarriere an und geht in Clubs und er sagt, der Abend beginnt immer erstmal mit der Angst, dass man nämlich nicht reingelassen wird. Er ist mit Freunden unterwegs, die aus afghanischen Familien kommen und die machen regelmäßig die Erfahrung, dass er mit seinen blonden Haaren reinkommt und die Freunde mit den schwarzen Haaren raus. Also, also er würde reinkommen, er geht da natürlich nicht, aber dass die Freunde nicht reinkommen. Das heißt, diese Rassismuserfahrung an der Tür ist tatsächlich auch eine Realität.
Das ist auf jeden Fall ein Thema und es wurde auch nicht weniger mit mehr Gästen. Also, dass Berlin so einen Boom in der internationalen Clubszene bekommen hat und sehr viele Gäste in die Stadt gekommen sind, es hat natürlich auch dazu geführt, dass eine Tür richtig wichtig wurde, um auch weiterhin eine gute Zusammenstellung zu haben. Und dass da eben auch sehr viel Fehler gemacht werden. An so einem Abend steht schlangenweise Menschen vor der Tür und man muss in wenigen Sekunden Entscheidungen treffen. Also ich möchte nicht jedem Türsteher Rassismus unterstellen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das wir auch in unseren Workshops thematisieren. Und zwar versuchen wir das eben nicht mit dem Zeigefinger von oben herab, sondern mit einem Diskurs der Untertürsteher innen durchgeführt wird, untereinander und überlegt wird, wie kann man dem entgegentreten, wie muss man an der Tür besser organisiert sein, dass es eben nicht dazu kommt, dass rassistische Entscheidungen getroffen werden.
Lassen Sie uns noch ganz kurz über Drogen reden. Auch das ist ein Gedanke. Sie hatten ganz am Anfang schon mal gesagt, die Nacht hat ja auch irgendwie ein bisschen was Dubioses, wird ein bisschen mit Skepsis betrachtet von denen, die nachts eben brav im Bett liegen und schlafen.
Ja.
Kann man nachts einen Club durchfeiern ohne irgendwelche chemische Unterstützung?
Ja, also die Frage ist ja nach dem Rausch. Ne? Wie wichtig ist Rausch für das Feiern? Und für viele Menschen ist das Abschalten, das Loslassen, das sich auch Verlierens, aber auch Wiederfindens, das hat auch vielmals mit Rausch zu tun. Und das ist was Urmenschliches. Also wir glauben, dass das Thema Rausch erstmal nicht trennbar ist von Nachtkultur, Clubkultur, weil es eben für viele Menschen wichtig ist. Auf der anderen Seite ist der Umgang damit natürlich was, mit dem man diskutieren muss. Und wir sehen natürlich schon, dass es eben auch ausufernd ist und dass Menschen das nicht im Griff haben und dass der Rausch im Vordergrund steht und nicht das Miteinander. Und da verlieren sich viele Menschen und das ist auch was, was uns auch Sorge bereitet. Insbesondere, wenn nicht darüber diskutiert wird und gesprochen wird. Ich glaube, Transparenz hat auch eine Umfrage gezeigt, die wir 2021 gemacht haben, auch mit dem Senat zusammen, ist mehr darüber zu sprechen, über die Gefahren, über den Konsum an sich, auch die Durchmischung. Und da gibt es viele Stellen in Berlin, die sich damit beschäftigen. Die Clubkommission selbst macht das nicht, sondern da gibt es Expertinnen wie den Notdienst und Sonar, ganz viele Projekte. Und die haben auch sehr viele Erfolge. Also man kann auch sehen, dass das Berliner Publikum auch zunehmend aufgeklärter wird und auch die Finger von Dingen lässt, die man besser nicht machen sollte. Es gibt ja mittlerweile auch Truck-Testing in der Stadt, das lange verhindert worden ist. In ganz Europa wurde schon Truck-Testing gemacht. Das heißt, da kann man seine Pille oder eine andere Droge zum Testen geben und dann wird einem quasi genau gesagt, welche Bestandteile das hat und wie viel da eben auch gefährlich wird für den Körper.
Das passiert nicht im Club, sondern das passiert an einer anderen Stelle.
Das passiert, das heißt, an anderen Stellen.
Das erfordert schon eine gewisse Planung und eine gewisse Orientierung, ja, wenn man da sicher konsumieren möchte.
Genau, also das Angebot muss auch viel breiter werden, um das so richtig wirkt. Aber wir sehen schon, dass es allein, dass es das gibt, dass sich Menschen damit beschäftigen, das führt zu Diskussionen, zum Austausch dazu. Es gibt in Amsterdam beispielsweise mittlerweile SMS-Warndienste, die sagen, da ist irgendwie eine hochdosierte Pille im Umlauf, weil eben Menschen sich auf solche Verteilerlisten schreiben ließen und so weiter. Also der Konsum hat sich insofern geändert, sag ich mal, verglichen zu den 90er Jahren. Dann hat man einfach, ah, okay, da hat sich gerade eine Pille geworfen, ich schmeiß mir jetzt auch eine Pille, scheint nicht so schlimm zu sein. Heute geht man wirklich ganz anders damit um, weil man einfach weiß, das sind ganz hochdosierte Dinge unterwegs und es kann gefährlich werden. Für die Menge an Menschen, die im Rausch ist und konsumiert, hält sich tatsächlich das noch im Rahmen. Aber wir haben gemerkt, nach der Pandemie beispielsweise, da waren GHB zum Beispiel mehr unterwegs und die, sag mal, die älteren Feiernden waren nicht mehr so unterwegs und konnten. Es gab einfach weniger Dialog und Diskussion dazu. Und viele haben das zu Hause im Privaten gemacht, ohne Austausch mit anderen. Und Drogen werden ja nicht nur im Club konsumiert, sondern auch Privaträumen. Und das ist was, was wir einfach anders in die Gesellschaft tragen wollen. Wir wollen eine Debatte darüber haben, eine Öffentlichkeit, und dadurch wird der Konsum verantwortlicher.
GHBs sind
sogenannte K.O.-Tropfen. Die konsumieren die Menschen eben auch bewusst, aber das sind kleine Tröpfchen und wenn man da sich einmal verschätzt, dann kann das lebensgefährlich sein. Mhm. Und da ist eben ganz wichtig, dass das eben nicht Leute einfach mal so nebenbei und einen Überblick machen, sondern dass es sehr klar ist, wie man konsumiert.
Das heißt, auch der Rausch braucht eine gewisse Erfahrung und braucht eine gewisse Verantwortung.
Ja, kennt man ja auch von Alkohol. Also das ist übrigens ein positiver Trend, dass junge Menschen gerade sehr deutlich weniger Alkohol konsumieren als vorher. Und hat vielleicht auch was mit Social Media zu tun. Also man weiß einfach, man möchte nicht so ganz unkontrolliert mit Videos im Netz aufgefunden werden. Ich weiß nicht, was die genauen Gründe sind. Es gibt bestimmt auch Studien dazu. Aber der Alkoholkonsum ist rückläufig. Das hat aber auch was mit Aufklärung und mit bewusstem Handeln zu tun. Sober Dancing ist auch ein Ding mittlerweile.
Dass man da so bewusst nüchtern, ja, ist und gar kein Alkohol, auch keine Drogen dann konsumiert?
Ja, also.
Also bei Drogen natürlich immer schwieriger Begriff ist, weil Alkohol ist natürlich letztlich auch eine Droge. Also ich meinte jetzt keine chemischen Substanzen, die nicht alkoholisch sind.
Ja, also Rausch ist sehr vielfältig. Da kann man eigentlich fast nicht einordnen, wie der Rausch zustande kommt. Aber das lässt Menschen gar nichts konsumieren, das gibt's auch. Ich habe beispielsweise einen Freund, der ist mittlerweile Familienvater, totaler Musikfanatiker, und der geht regelmäßig ins Berghain morgens um 5, trinkt da seine Cola schaut sich 2, 3 KünstlerInnen an und ist morgens dann wieder am Frühstückstisch mit seinen Kids und bringt die Brötchen mit. Also das ist auch eine Art des Ausgehens, das nicht so ungewöhnlich ist. Also ich sehe das immer wieder, bin ich auch übrigens Teil davon. Also ich gehe auch sehr oft aus, wo ich eben auch nicht konsumiere. Und das ist was einfach dieses Erlebnis, diese Umgebung zu haben, diese Atmosphäre zu erleben für ein paar Stunden nachts, das gibt einem sehr viel zurück.
Apropos Musik und Rausch oder der Rausch der Musik, lassen uns die nächste Musik hören. Overnight von den Parcels.
Ich glaube, der spricht für sich, Overnight.
The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking.
Wir reden über Clubkultur heute im Gespräch in Radio 3. Lutz Leixenring ist mein Gast und er ist professionell in der Clubkultur, professionell in der Nachtwirtschaft unterwegs. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen über die wirtschaftlichen Aspekte reden. Und ich würde aber zuerst über die politischen Aspekte von Clubkultur noch reden. Genauer gesagt über die Folgen des 7. Oktober 2023, also der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel, unter anderem auf das Supernova Festival, ein Trance Festival, in dem genau die Musik läuft, die eben auch in den Berliner Clubs läuft, bei dem hunderte Menschen allein ermordet wurden. Ein Überfall, dem dann der israelische Truppeneinsatz erst in Gaza und jetzt auch im Libanon folgte. Warum, Lutz Leixenring, erschüttern die Verwerfungen dieser Katastrophe, dieses Kriegs, auch die Berliner Clubszene?
Ich glaube, was wir spüren, ist, dass es in der Community erstmal eine sehr hohe Solidarität mit den Menschen stattfindet, die in der Zivilbevölkerung sind. Und dazu gehören natürlich die Gäste dieses Festivals, die dort wirklich brutalst abgeschlachtet worden sind. Aber jetzt eben auch die Zivilbevölkerung in Gaza und im Libanon. Und das ist schon immer auch ein Teil von Clubkultur gewesen, dass man sich mit dem Underdog solidarisiert hat, also mit den Menschen, die weniger die Macht haben. Auf der anderen Seite spielt natürlich auch das Thema Antisemitismus eine Rolle, der immer unterschwellig Teil von solchen Diskussionen ist und man muss da genau hinhören und abgrenzen. Da tun wir uns natürlich als Clubkommission auch wahnsinnig schwer, weil wir eben gar nicht die Ressourcen haben, diese Debatte in der Gesellschaft zu führen. Deswegen haben wir uns entschieden, nachdem uns erstmal klar zu diesem Überfall des Festivals geäußert hatten, letztes Jahr dann nicht weiter öffentlich uns dazu zu äußern, sondern unsere Ressourcen darin zu stecken, wieder die Szene zusammenzubringen, Dialog zu führen. Also auch Übergriffe, die beispielsweise an Clubs wie das Opera Blank oder auch die Plattform Hör von Israelis oder von Unterstützern. Dort ist eben wichtig, dass dieser Dialog stattfindet in der Stadt und dass es auch eine Plattform gibt wie die Clubkommission, die diese Konflikte auch moderiert und wieder zusammenführt, weil sonst polarisieren wir uns weiter in diesem Konflikt.
Wobei Sie ja gerade in der Clubkommission jüngst erst ein Vorstandsmitglied verloren haben, der Sie verlassen hat, weil er eben sagt, er vermisst die Solidarisierung eben mit den israelischen Opfern, es gibt nur die mit den palästinensischen.
Ja, das ist nicht ganz korrekt. Ich glaube, er wünschte sich nur, dass wir uns stärker öffentlich äußern. Und da gibt es eben eine große Debatte bei uns innerhalb der Organisation. Aber die gibt es natürlich auch in jedem anderen Club und Festival dieser Stadt. Wie weit äußert man sich dazu? Und also meine persönliche Meinung ist, entweder man äußert sich sehr komplex und umfangreich und versucht sozusagen alle möglichen Aspekte, die in diesem Krieg eine Rolle spielen, darzustellen. Oder man äußert sich sehr empathisch und solidarisiert sich erstmal mit den Opfern und der Zivilbevölkerung. Und wir haben uns für Letzteres entschieden und konzentrieren uns vor allem eben auf diesen Dialog. Und das Vorstandsmitglied Sascha, der wollte sich vehement, deutlich, quasi mit Stellungnahmen öffentlich äußern. Er selbst ist aber nicht mal bei Social Media. Das heißt, er kennt gar nicht, wie diese Debatten in diesen ganzen Foren stattfinden. Und da ist unser Team nicht ausgestattet dafür. Wir können uns nicht tagelang online nur mit Shitstorms auseinandersetzen von allen möglichen Seiten. Das war uns wichtig.
Gibt es denn Möglichkeiten, wie die Clubkommission Clubs wie zum Beispiel das About Blank unterstützen kann? Der Club ist in wirtschaftliche Nöte geraten, eben gerade weil er sich weigert, für nur eine Seite Partei zu ergreifen und deswegen dann mit Boykottaufrufen überzogen wurde?
Ja, also es ist natürlich schwierig, weil die Boykottaufrufe wirklich international gesteuert werden. Das heißt, das sind auch nicht nur irgendwelche Gäste, die sich dann beschweren und so einen Shitstorm starten, sondern das passiert dann eben Social Media weltweit. Dann werden Leute mobilisiert, die dann auf diesen Club, ohne jetzt genaue Details zu wissen und teilweise auch nicht sich dann näher mit beschäftigen, einfach quasi diesem Boykottaufruf folgen. Und das macht es eben diese ganzen Diskussionen im Netz so schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns da jetzt auch nicht weiter in dieser weltweiten Debatte einschalten. Was wir aber machen, ist natürlich direkt im Austausch zu sein mit dem Bob Blank und den anderen Clubs, die dort betroffen sind. Wir haben eben dieses Dialogformat gestartet. Das ist ein Prozess, der jetzt schon den vierten Termin hatte, wo verschiedene Menschen zusammengekommen sind, die zum einen teilweise Familie haben in Gaza, die umgekommen sind in diesem Krieg, zum Teil aber eben auch direkt angegriffen worden sind in Berlin, antisemitisch und wirklich sozusagen Opfer dieser Auswirkungen dieses Konflikts wurden. Und in diesem Dialogformat versuchen wir eben zu überlegen, was können Clubs machen. Beispielsweise bieten wir mittlerweile auch Kurse an, die sich mit antimuslimischem Rassismus beschäftigen, Antisemitismus beschäftigen, wo die Tür, aber eben auch Booker von Clubs weiter ausgebildet werden. Aber ich würde sagen, unser Einfluss auf das ist tatsächlich sehr, sehr begrenzt. Wir tun unser Bestes, aber wir sehen natürlich mit Sorge, wie so ein Konflikt sehr schnell viral wird und sehr schnell sich auswirken kann und dann eben auch finanzielle Konsequenzen mit sich trägt.
Das heißt, die politischen Möglichkeiten von Clubs sind dann doch auch sehr klar beschränkt. Es ist leichter zum Beispiel zu sagen, wir setzen uns gegen den Ausbau der Stadtautobahn A100 ein, weil das Clubs gefährdet. Das ist ein klares Ziel. Dinge, die dann weltpolitische Dimensionen haben, sind schwerer zu bearbeiten.
Also ja, und dann würde ich auch zusätzlich sagen, Dinge, die im direkten Dialog und im Austausch und im sozusagen im menschlichen Kontakt stattfinden, das sind auch Dinge, die wir direkt beeinflussen können. Wir können die Politik an den Tisch holen, wir können mit natürlich Ermittlungsbehörden arbeiten. Also all diese Dinge, wo wir direkt Einfluss haben, da können wir agieren. Das, was jetzt sozusagen die Kommunikation, den öffentlichen Diskurs angeht, da merken wir einfach, da hat man wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Also nicht als wir als kleine Berliner Organisation.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz ein bisschen über die wirtschaftliche Seite des Nachtlebens reden. Vielleicht eben auch nicht nur über Clubs, sondern über all das, was man so unter Nachtökonomie zusammenfasst. Da sind Sie ja auch tätig, indem Sie da eine Beratungsagentur für gegründet haben, das Vibe Lab. Was machen Sie da?
Mit Vibe Lab führen wir weltweit Studien durch und zwar immer mit dem Fokus auf die jeweilige lokale Community, die lokale Musikszene, und haben dort beispielsweise Studien in New York, in Tokio durchgeführt, jetzt gerade in Nashville, in Tennessee, in den USA, Rotterdam, Kopenhagen, also wirklich weltweit. Und das Interessante an dieser Art, wie wir Studien durchführen, ist eben, dass wir sehr stark diesen Fokus auf die räumliche Dimension setzen. Das heißt, wir untersuchen den kreativen Raum einer Stadt, machen dort auch ein Monitoring. Das heißt, wir können sehen, wie sich die Stadt auch verändert über die Zeit und beobachten eben auch die wirtschaftlichen Effekte, die sich daraus ergeben. Und gerade das Thema Nachtökonomie, im Englischen Nighttime Economy, das ist ein weltweites Phänomen gerade. Also in den letzten 10 Jahren gibt es dort sehr viel Forschung, sehr viel Aktivität. Es gibt mittlerweile 100 Städte in der Welt, die einen sogenannten Nachtbürgermeister oder eine Nachtkommission oder eine Clubkommission haben. Das heißt, das sind offizielle Stellen, die eingerichtet worden sind oder geförderte Stellen. Und meine Beratung ist da Teil dieses Prozesses und koordiniert eben ganz viel und führt eben viele dieser Studien durch.
Ist das, wenn ich es mal ganz platt zusammenfasse, einfach die Frage, wo lässt sich nachts in der Stadt Geld verdienen?
Nee, also wenn wir sowas anschauen, dann hat es erstmal den Aspekt, welchen sozialen, kulturellen Beitrag leisten diese Räume, Orte und Personen, die wir identifizieren, und dann welche wirtschaftlichen Auswirkungen das hat. Und in Berlin ist es ja so, die Studie, die wir hier durchgeführt haben 2018, hat gezeigt, dass 1,5 Milliarden indirekte Effekte durch die Nachtkultur stattfinden. Das heißt durch Übernachtung, durch Einkäufe, durch Taxifahrten und so weiter. Und das ist schon ein wichtiger, relevanter Teil von der Untersuchung. Aber wichtiger ist eher zu sagen, was macht die Stadt eigentlich spannend, dass zum Beispiel Fachkräfte hierhin ziehen wollen und nicht in eine andere Stadt. Also was macht die Stadt spannend, attraktiv zu sein für Gäste? Und das sind Kurzzeitgäste wie Touristen wichtig, aber eben auch langfristig Menschen, die hierher ziehen, um zum Beispiel mit einem Startup zu arbeiten, als Ingenieur. Ganz viele dieser Menschen, die nach Berlin zum Beispiel kommen, für die ist das Thema Kultur und Umfeld so wichtig, dass sie sich eben eher für einen Job in Berlin entscheiden, der vielleicht ein bisschen weniger bezahlt wird als in einer Stadt, wo die Lebenshaltungskosten höher sind oder auch die Gehälter höher sind, aber gleichzeitig eben das kulturelle Programm nicht so spannend ist.
Wo nichts los ist.
Wo nichts los ist.
Warum ist das so notwendig, da so einen speziellen Fokus drauf zu legen? Also sieht man das sonst nicht? Geht das unter, weil es nachts eben passiert oder weil man es alles unter Feiern abbucht?
Ja, zum einen, weil die Stadt das Feld nicht beackert hat und nicht speziell sich damit beschäftigt hat, wie wichtig das eben auch für die jetzige Generation von Berufseinsteigern und Mitarbeitern in den Unternehmen ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Thema, das besondere Beachtung braucht. Also nachts funktioniert die Stadt anders. Zum Beispiel auch der öffentliche Personennahverkehr ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Das Thema Sicherheit zur Nacht ist ein wichtiger Aspekt davon. Und das haben die Städte oft nicht so auf dem Schirm. Städte denken oft in Silos. Das heißt, jede Abteilung ist für irgendwas zuständig. Die Nacht muss aber ganz seitig gedacht werden. Und das machen wir mit unseren Untersuchungen klar, die eben auf diese verschiedenen Aspekte eingehen.
Die Nacht hat ja auch ein Freiheitsversprechen, also dass da einfach ganz viel möglich ist, was vielleicht am Tag nicht unbedingt möglich ist. Ist das noch zu erhalten, wenn man das Ganze mit dieser wirtschaftlichen Brille betrachtet?
Also wenn man sie nur mit der wirtschaftlichen Brille betrachtet, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der wirtschaftliche Aspekt ist erstmal wichtig, dass es ein Einkommen gibt, ein Auskommen, eine Unabhängigkeit. Dann ist es eben auch wichtig, was für Inhalte passieren. Und die sind aber wiederum auch nur möglich, wenn sie wirtschaftlich tragbar sind. Und dieses Zusammenspiel an, sagen, wo ist eine Stadt vielleicht schon so durchkommerzialisiert, dass eben diese unabhängige Kultur gar nicht mehr möglich ist, da muss der Staat vielleicht eingreifen und muss sich überlegen, wie schaffen wir es hier eben mit bestimmten unterstützenden Maßnahmen weiterhin für eine vielfältige Nachtkultur zu sorgen. Berlin hat es vorbildlich gemacht. Wir haben vor ein paar Jahren das Music Board gegründet. Das Music Board unterstützt eben auch sehr viel experimentelle Festivals, Kulturlabels, die eben neue Musik rausbringen, weil wir eben nicht nur diesen Mainstream brauchen in der Stadt, der sich in dieser Wirtschaftlichkeit auch einfach trägt in jeder Stadt, die Charts und die Top-Hits, aber das, was sozusagen das Neue ist, das Unfertige, das vielleicht auch kommerziell nicht so Interessante, das braucht eben auch seinen Platz und da muss der Staat manchmal helfen, dass das möglich ist.
Welche Rolle spielen Sie in diesem Geflecht der Berliner Nacht?
Ich bin der Erklärer, aber eben nicht nur auf Bauchgefühl, sondern mit Zahlen. Und wir haben jetzt gerade für das Land Berlin eine Nachtökonomiestrategie entwickelt, die sich eben damit beschäftigt, wie muss dieses Zusammenspiel, also dieser ökonomische Aspekt mit der Kultur und mit den sozialen Aspekten zusammengedacht werden. Und dann haben wir eben ein offenes Ohr von unserer Senatorin Giffey, die für die Wirtschaft verantwortlich ist, aber eben auch von der Kultur und von den Sozialbehörden, die sie sagen, das zusammenzudenken macht Sinn. Deswegen haben wir beispielsweise die Polizei am Tisch, die BVG, die Tourismus Visit Berlin, aber eben auch die Clubs selbst und die anderen Kulturakteure, die DEHOGA für die Hotel- und Gaststätten verantwortlich ist. Also alle zusammenzubringen, das ist Teil dieser Strategie.
Was ist Ihre persönliche Nachtökonomiestrategie? Also wie wollen Sie darin alt werden? Also wenn Sie jetzt überlegen, in 20 Jahren, was macht Lutz Leixenring dann?
Also ich glaube, das wird mich immer begeistern und faszinieren, was in der Nacht passiert. Ob ich dann mehr in die Zuschauerrolle komme oder immer noch sehr aktiv bin darin, das wird sich dann zeigen. Aber ich würde es eigentlich jedem wünschen, dass man sich das immer behält. Also dass man sich immer die Kunst, sich gehen zu lassen, zusammenzukommen mit Freunden und sich nicht zu sehr in so festen Strukturen zu etablieren. Diese Freiheit sollte sich eigentlich jeder erhalten können und das versuche ich persönlich natürlich auch.
Wir haben gleich noch einen Musiktitel, The Clash mit Rock the Casbah. Das hat ja vielleicht auch was mit dem Altern in der Nachtökonomie zu tun, warum Sie sich das ausgesucht haben.
Das habe ich mir vor allem ausgesucht, weil ich vor ein paar Jahren die Ehre hatte, Mick Jagger von den Rolling Stones durchs Berlin Nachtleben zu führen. Da waren wir unter anderem auch im Kit Kat Club. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwann auf einer von den drei Tanzflächen waren und dort wurde Rock the Casbah von The Clash gespielt. Und da hat dann Mick Jagger auch das Tanzbein geschwungen. Das war lustig.
Lutz Leixenring war das aus dem Vorstand der Berliner Clubkommission. Er berät, wie man in der Nacht leben und wirtschaften kann. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn Sie das Gespräch nochmal hören möchten oder es vielleicht auch an andere weitergeben wollen, dann finden Sie es auf unserer Seite radio3.de. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier sind The Clash mit Rock the Casbah.
Standing.